Heute habe ich einen Mann zu Gast und was mich ganz besonders interessieren würde, ist, was ist denn, lieber Johannes Kopf, deine erste Assoziation, wenn du Wechseljahre hörst?
Ja, ganz aktuell ist es dieser Podcast und wie du mich gefragt hast, ob ich hier mitmache, habe ich gedacht, was soll ich dazu einen sinnvollen Beitrag leisten? Später dann hat es geheißen, reden wir doch auch ein bisschen über Frauen am Arbeitsmarkt, wenn sie über 50 sind und wie schaut es hier aus? Und ja, und dann habe ich mir gedacht, der Challenge stelle ich mich.
Dir wird sicher ganz viel Spannendes einfallen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl. Ja, einen schönen guten Abend oder guten Morgen, wo immer ihr seid. Wie schön, dass ihr uns wieder zuhört. Heute geht es in diesem Podcast um ein brisantes Thema, um ein Thema, das in Österreich noch nicht sehr beachtet wird, sage ich mal, werde ich meinen Gast dann gleich fragen, ob er das vielleicht ein bisschen anders sieht. Es geht um ein Thema, wo es wirklich um viel Geld geht, um Geld für Betroffene, aber um Geld auch für die gesamte Wirtschaft. Wir sprechen heute über Wechseljahre und den Arbeitsmarkt und ich freue mich riesig. Mir gegenüber sitzt Johannes Kopf, ich glaube, ich kann sagen, der Arbeitsmarktexperte Österreichs. Schön, dass du da bist.
Nochmal danke für die Einladung.
AMS-Chef ist die Abkürzung sozusagen, denkt man in Österreich seit vielen Jahren an Johannes Kopf. Wenn ihr uns jetzt aus Deutschland oder der Schweiz zuhört oder von woanders, ich glaube aber, korrigiere mich, Bundesagentur für Arbeit heißt das in Deutschland.
Ja, genau, in der Schweiz ist es ein Department des SECO, das ist so vergleichbar das Wirtschaftsministerium, die sich um Arbeitsmarktpolitik kümmern.
Das heißt, ihr seid eine große Anlaufstelle natürlich für Menschen, die es mal aus dem Arbeitsmarkt rausgehaut hat, um auch wieder einen Job zu finden.
Ja, tatsächlich sind wir auch Partner der Wirtschaft, nicht nur beim Finden von Arbeitskräften, sondern auch mittlerweile zunehmend auch, ich sage jetzt fast unternehmensberaterisch mit Themen, die sich rund um Personalentwicklung, Besetzungsschwierigkeiten, altersgerechte Arbeitsorganisation und so weiter beschäftigen, auch Schulung von Beschäftigten. Arbeitsorganisation gehört dazu. Also wir sind für Beschäftigte, für arbeitslose, arbeitssuchende Menschen, für Berufseinsteiger, aber auch für die Unternehmen sozusagen ja Partner.
Altersgerechte Arbeitssituationen, darüber werden wir dann auch noch einiges sprechen. Man muss dich in Österreich auch nicht vorstellen. Wir beide kennen einander schon recht lange, nämlich aus Studienzeiten. Ich kenne dich eigentlich als DJ und als Fotograf. Da könnten wir auch ganz viele spannende Sachen besprechen. Aber das tun wir heute nicht. Wir reden über die Wechseljahre. Du bist nicht der einzige Mann in diesem Podcast, der da ist, aber der einzige, der mir allein gegenüber sitzt. Fühlst du dich eh wohl?
Ja, ohne Probleme.
Kein Problem in diesem Ambiente jetzt hier als Wechseljahr-Experte aufzutreten.
Naja, der Podcast ist ja medial schon angekündigt worden und ich habe ein paar Anfragen, teilweise so ein bisschen sich lächerlich machende, schon bekommen von Leuten, was wirst du zu Wechseljahren sagen? Aber das zeigt, dass die Aufmerksamkeit für deinen Podcast offenbar sehr, sehr hoch war im Bereich des Staats und dazu gratuliere ich jedenfalls einmal.
Ja, danke für das Thema, glaube ich, auch schon langsam. Und gehen wir gleich mal in Medias Res. Frauen ab 50 ungefähr, also die Wechseljahre betreffen ja manche Frauen. Uschi Strauß war bei uns, die hat auf sehr eindringliche Art und Weise erzählt, dass sie das schon in 30ern betroffen hat. Das ist sehr außergewöhnlich. Normalerweise meint man Frauen so um die 50, wenn man von dieser Periode spricht. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal beschreiben, wie ist denn aktuell in Österreich die Arbeitsmarktsituation für Frauen in diesem Alter?
Also wir sprechen ganz generell bei Frauen über 50 am Arbeitsmarkt von einer großen Gruppe, sind etwa 565.000 beschäftigte Frauen über 50 am österreichischen Arbeitsmarkt. Sie arbeiten zu 88% im Bereich des Dienstleistungssektors, Dienstleistungsbereich, wobei in einem weiten Verständnis da auch die öffentliche Verwaltung dazugehört, der Handel, das Gesundheits- und Sozialwesen und so weiter. Der öffentliche Dienst ist hier ein wesentlicher Player und das hat auch damit zu tun, dass ja Frauen am Arbeitsmarkt noch ein unterschiedliches Pensionsalter haben.
Aber nicht mehr lange.
Aber nicht mehr lange und vor allem nicht im öffentlichen Dienst. Drum ist der Anteil der Frauen im öffentlichen Dienst über 50 größer. Das Frauenpensionsalter steigt seit Anfang 2024 jedes Jahr um ein halbes Jahr, also die nächsten noch 9 Jahre. Das ist relativ viel, weshalb auch die Beschäftigung in dieser Gruppe jetzt steigt. Auch die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe steigt. Jetzt haben wir das erste Jahr, das Jahr 2024 sozusagen hinter uns, wo das Alter mal um ein halbes Jahr gestiegen ist. Die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt ist über 50 relativ stabil. Es gibt wenig Fluktuation, die Leute haben langfristige Dienstverhältnisse und anders als es bei Jungen etwa ist, deutlich stabilere. Auch die Arbeitslosenquote ist jetzt nicht irgendwie besorgniserregend von Frauen über 50, wobei natürlich je älter sie werden, je näher es zum Pensionsalter geht, steigt die Quote an. Viele dieser Frauen arbeiten Teilzeit, weil es viele Frauen gibt, die in der Zeit der Kinderbetreuung Teilzeitjobs haben, auch weil die Kinderbetreuungssituation ist, wie sie ist. Vielfach kommen dann auch Pflege-Care-Arbeiten für etwa Eltern dazu und viele stocken dann nicht auf, wieder auf Vollzeit. Das ist ein Thema, das uns als AMS beschäftigt, weil es da auch um Altersarmut geht, um schlechte Pensionszeiten, niedrige Pensionen und auch ein Thema, das ganz aktuell vor kurzem bei der Regierungsklausur besprochen worden ist, weil hier auch ein Arbeitskräftepotenzial vorhanden ist, das man möglicherweise heben könnte.
Sehr, sehr viele Stichworte hast du mir geliefert, wo ich überall gleich nachfragen möchte. Fangen wir mit dieser Pensionsgeschichte vielleicht gleich mal an, weil das eine ist natürlich das Pensionsantrittsalter, das kontinuierlich hinaufgeht, bis wir dann gleich dasselbe haben wie die Männer. Aber das andere ist das faktische Pensionsantrittsalter. Wo liegt denn im Moment in Österreich das faktische Pensionsantrittsalter bei Frauen?
Das faktische Pensionsantrittsalter ist nur etwa ein Jahr niedriger als das der Männer. Das heißt, Frauen arbeiten dafür, dass sie eigentlich nach dem Regelpensionsalter 5 Jahre vor den Männern oder jetzt sind es noch 4,5, bald nur mal 4 Jahre, in Pension gehen können, überraschend hoch. Es würde mich gar nicht wundern, wenn Frauen am Ende dieser Reform möglicherweise sogar ein höheres Pensionsantrittsalter haben als Männer durch diesen Anstieg.
Wo liegt das jetzt? Also das ist ja nicht dort, wo die Grenze ist, sondern meistens ein bisschen früher, ne?
Ja, es ist niedriger, weil wir auch Invaliditätspensionen haben, also Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig gehen. Wir haben bei Männern auch insofern ein niedrigeres als diese 5 Jahre Unterschied, weil man ja in die sogenannte Korridorpension ab 62 gehen kann und so weiter. Also wir sind ungefähr rund um 60 bei Frauen.
Rund um 60 geht eine Frau jetzt in Pension. Ich habe mir das angeschaut, vor ungefähr 10 Jahren war das ungefähr rund um die 56 noch. Und da sind Frauen, wenn sie in die Wechseljahre gekommen sind, einfach schon sehr nahe an der Pension gewesen. Ist das auch eine Erklärung dafür, dass dieses Thema jetzt mehr und mehr aufploppt, weil Frauen einfach mehr und mehr in diesem Alter auch noch in der Arbeitswelt stehen?
Ich glaube, es ging damals Frauen auch nicht gut in dieser Zeit. Das ist eine Zeit, die belastend ist, mit Schlafstörungen, darüber ist ja viel in diesem Podcast gesprochen worden, auch mit Stimmungsschwankungen, mit verschiedenen Themen, Müdigkeit. Aber ganz sicher ist die Arbeitsbelastung heute in den Berufen höher. Die Zeit ist stressiger geworden. Es sind zwar viele körperliche Belastungen weggefallen, das muss man auch sagen. Aber natürlich, länger arbeiten bedeutet auch notwendigerweise im Idealfall, ich sage jetzt länger gesund zu arbeiten. Und da ist das ein Thema, das mehr in den Mittelpunkt rückt. Ganz generell würde ich aber sagen, das Thema rückt auch in den Mittelpunkt, weil endlich auch Frauenthemen diskutiert werden und nicht nur Männerthemen in unserer Gesellschaft.
Und weil es Frauen gibt, die einfach den Mund aufmachen und dorthin schauen. Also ich, wenn man schaut, wie mich das betroffen hat das erste Mal, war ich wirklich ziemlich überrascht, mit wenig Informationen, damit in bester Gesellschaft, so ist es vielen Frauen oder geht es vielen Frauen. Und dann haben die ersten berühmten Amerikanerinnen so darüber begonnen zu sprechen. Dann in Deutschland, jetzt langsam bei uns. Also es machen immer mehr Frauen den Mund auf, die das Gefühl haben, das ist ein Zustand, der sollte mich zum Beispiel auch nicht aus dem Arbeitsmarkt drängen. Und es gibt ja so viele Umfragen inzwischen. Eine ganz wichtige Studie war Menosupport in Betrieben im letzten Jahr, immerhin von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, also was wirklich, wirklich Seriöses. Und da hat ein Fünftel befragten Frauen angegeben, sie erwägen deshalb die Arbeitszeit zu reduzieren. Oder in anderen Umfragen oder Studien haben sogar 20% gesagt, zu überlegen, weil sie mit ihren Wechselbeschwerden nicht ernst genommen werden, weil sie nicht drüber reden können, weil nichts flexibler wird, einfach früher aus der Arbeitswelt auszuscheiden.
Ja, ich finde super, dass du diese Studie ansprichst. Ich habe sie mir auch angeschaut und mitgebracht sozusagen, weil sie aus meiner Sicht ein gutes Argument auch gegenüber Arbeitgebern ist, im Sinne von, hey, beschäftigt euch mit dem Thema. Wir gehen in eine Zeit, in der wir auch demografiebedingt in vielen Bundesländern unter Arbeitskräftemangel leiden werden. Wir gehen in eine Zeit, in der es sowieso eine Arbeitszeitverkürzung gibt. Auch Junge wollen da oder dort einfach weniger Stunden, mehr Zeit für Familie und so weiter haben. Wo, das ist ein lustiges Wort, händeringend, das wird nur im Zusammenhang mit der Suche nach Arbeitskräften verwendet.
Aber immer, oder?
Händeringend.
Wie schaut das eigentlich aus, wenn er händeringt?
Ja, genau.
Das ist mal interessant nachzudenken.
So wie Armdrücken oder so. Aber Arbeitskräfte halt gesucht werden und viele Betriebe sich mit dem beschäftigen und diese Studie sagt, hey Freunde, vielleicht solltet ihr euch dieses Thema annehmen, weil wenn ihr Rahmenbedingungen schafft, die in diesem Fall, sage ich jetzt, frauenfreundlicher sind oder wechseljahrefreundlicher, dann werden euch die Arbeitskräfte bleiben, die ihr so dringend braucht.
Ja, es geht ums Geld schlicht und einfach am Ende des Tages.
Attraktivität des Arbeitsplatzes hat relevante Auswirkungen, ob ich Leute finde, ob ich Leute motivieren kann, ob ich auch motivierte Mitarbeiter und damit auch Produktivität halten kann im Unternehmen.
Ja, für die Unternehmen, natürlich, das schon angesprochen, diese Teilzeitfalle, in der viele Frauen sind, die dann manchmal aber auch gar nicht zurück können in eine Vollzeitgeschichte, weil es manchmal ja auch nicht funktioniert. Hast du auch schon angesprochen, die schlechteren Frauenpensionen bis hin zur Altersarmut, und das kostet ja in Wirklichkeit auch die ganze Gesellschaft was.
Ja, wir haben leider Gottes auch in Wirklichkeit dequalifizierende Jobwechsel.
Also bitte, was heißt das?
Ich möchte ein klassisches Beispiel nennen. Eine Frau aus dem vielleicht Wiener Umland wohnt halt sozusagen im Wiener Umland, wenn man gerne im Grünen wohnt, und pendelt nach Wien, hat dort einen spannenden, guten Job, ist gut entlohnt, vielleicht in ihrer Qualifikation eine gut qualifizierte Person, und kriegt dann irgendwann Kinder, arbeitet deswegen Teilzeit. Das ist im Umland von Wien, würde ich sagen, auch aufgrund eines persönlichen Wunsches, aber je weiter man von Wien wegkommt, desto mehr ist es auch, ich sage jetzt, eine Notwendigkeit, weil die Kinderbetreuungssituation nicht gut genug ist. Und wenn, das ist ja auch ein aus meiner Sicht durchaus verständlicher Wunsch, dass Leute sagen, ich will aber gerne eine halbe Zeit mit meinen Kindern haben, oder anders organisiere ich es mir nicht, oder ich möchte es so, dann kommen diese Frauen irgendwann drauf, dass das Pendeln, das Hin- und Herfahren, ja mehr belastend ist im Vergleich zur geringeren Arbeitszeit als früher, weil man eben relativ lang fährt dafür, dass man nur 4 Stunden arbeitet.
Etwa. Also mehr am Wegesgas als arbeitet.
Ganz genau. Und das ist der Grund, warum sie sich beginnen, lokal umzusehen. Und lokal ist halt nicht dieser Job, den es vielleicht in der Großstadt gibt, in meiner Qualifikation. Das heißt, da gibt es durchaus Beispiele, wo Frauen etwa in den Handel wechseln, weil der familienfreundliche Dienstzeiten anbietet und so weiter, und sich dann in gewisser Weise, weil sie die Fahrzeit wegrechnen, auch den Stundenlohn schön rechnen, unter Anführungszeichen. Und das stimmt schon, und das mag auch zu der Lebenssituation ganz gut passen, und dann ist man auch vor Ort, da kann das Kind leichter in den Kindergarten bringen und abholen und alles. Aber tatsächlich war das ein Jobwechsel, der mich nicht mehr mit meiner Qualifikation einsetzen lässt und deswegen langfristige Folgen auf meine spätere Karriere hat. Und das sind Frauen, die dann nicht mehr rauskommen aus der Situation und auch dann nicht im Handel aufstocken, sondern letztlich den Anschluss an ihren ursprünglich erlernten Beruf, an ihre weitaus für sie auch ökonomisch sinnvollere Tätigkeit verlieren. Und das ist eine Entwicklung, von der wir als Arbeitsmarktservice sehr warnen. Es ist relativ simpel, wenn wir gefragt werden, was wir Frauen Wiedereinsteigerinnen raten oder Frauen, die ein Baby kriegen, raten, dann sind wir eindeutig, da machen wir keine, es ist jedem seine freie Entscheidung, sondern wir raten eindeutig zu einem raschen Wiedereinstieg und mit möglichst vielen Stunden. Und haben da einen, ich finde, durchaus sehr, sehr ehrlichen, fast brutal ehrlichen Folder, der sehr gern genommen wird, sehr viel verteilt wird, wo du 4 Frauen, die am Median verdienen, miteinander vergleichst. Jemand, der kurz zu Hause bleibt und wieder relativ rasch voll einsteigt, nicht gleich voll, aber relativ rasch. Jemanden, der länger zu Hause bleibt und dann bis zur Pension Teilzeit arbeitet, auch ein häufiger Fall tatsächlich. Jemand, der länger zu Hause ist, aber dann langsam wieder aufstockt und so weiter. Und da sind die Einkommensunterschiede enorm, nämlich nicht nur auf das Lebenseinkommen, sondern auch ganz konkret auf Pension. Und da ist das Thema Altersarmut sehr evident.
Am Ende eines Arbeitslebens sammelt sich halt dann auch viel zusammen. Apropos Folder, hat das AMS einen Folder über den Arbeitsmarkt und die Wechseljahre?
Nein, haben wir nicht. Was wir haben, es sind 2 Dinge, ich habe mich erkundigt, was wir haben. Das eine ist, wir sind ja selbst ein großer Arbeitgeber mit 6.500 Kolleginnen und Kollegen. 2 Drittel davon sind weiblich und das Durchschnittalter im AMS liegt bei 49.
Also Bingo, die
durchaus Zielgruppe. Ein Thema. Da haben wir auch regional Seminare, wo das Thema Wechseljahre besprochen wird, auch die Folgen. Durchaus auch Männer herzlich eingeladen sind, teilzunehmen. Gerade Führungskräfte zur Frage, was muss ich denn tun eigentlich im betrieblichen Ablauf? Ist jetzt nicht so eine Hexerei, wenn ich mich damit beschäftige, zu sagen, okay, wo kann ich hier unterstützen?
Nein, das Wichtige ist mal, dass wir darüber reden.
Ja, genau. Und das nächste ist, wir haben in ganz Österreich Frauenberufszentren, wo Frauen, die arbeitssuchend sind, begleitet werden bei vielen, vielen Themen. Dazu gehört, ich sage jetzt Wiedereinstieg mit Kindern, dazu gehört Diskriminierung am Arbeitsmarkt, migrantische Frauen und so weiter. Und da ist Gesundheit ein großes Thema und im Rahmen dessen gibt es durchaus auch immer das Thema Wechseljahre.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Dass ich hier mit so großartigen Menschen über die Wechseljahre reden kann, das ermöglicht auch ein großartiger Sponsor. Omnibiotik aktiv unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Es ist keine Hexerei, hast du gesagt. Und auch wenn man sich anschaut, da kommen wir dann vielleicht später noch drauf, dieses große Vorbild in diesem Zusammenhang, nämlich Großbritannien. Das ist ja auch keine Hexerei, was die machen. Aber Der erste Schritt ist einfach Awareness und darüber sprechen können. Jetzt würde mich interessieren, wie geht's dir als Mann, wenn du zum Beispiel in irgendeiner Sitzung bist und Frauen thematisieren, was weiß ich, ihr nicht schlafen können, irgendwie die Schwitzerei. Ist das unangenehm, wenn da so drüber gesprochen wird im beruflichen Kontext? Gehört das dorthin, deiner Meinung nach? Wie geht man damit um?
Ja, ich glaube, ich bin in einem bisschen anderen Umfeld, weil ich in einem Unternehmen arbeite, wo, ich sage jetzt, Frauenpolitik und frauenpolitische Themen schon sehr, sehr lange sehr virulent sind, ein auch sehr hohen Frauenanteil ist. Ich persönlich habe ich 3 ältere Schwestern und bin ja auch verheiratet mit einer Frau. Und da ist das Thema.
Du bist an Frauenthemen gewöhnt.
Sagen wir mal, ist das Thema Wechseljahre jetzt für mich nicht irgendwie aufregend oder so. Das habe ich schon oft gehört und das kriegt man mit und damit. So. Ich habe auch im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen drüber nachgedacht, weil immer davon gesprochen wird, eh auch in deinem Podcast, dass das Thema tabuisiert wird. Und ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt.
Ich glaube, es bricht langsam.
Ob es wirklich ein Tabu war, darüber zu reden, wie, ich sage jetzt, ich weiß nicht, Sexualität oder irgendetwas, oder ob es einfach, ich sage jetzt, nicht wahrgenommen wurde in dieser männlich dominierten Welt, weil es nicht ein Männerthema war.
Gut, ist eine gute Frage.
Ja, also ja, ob es wirklich Tabu war oder... Ja. So, auf der anderen Seite muss man sagen, ist der Umstand, dass Frauen auch mit ja viel, viel mehr Akademikerinnen und Akademiker heute als früher, die durchschnittliche Frau in Österreich ist höher qualifiziert als der durchschnittliche Mann mittlerweile. Also aufgrund dessen braucht es keinen Gender Pay Gap mehr, würde ich sagen.
Aber den gibt's.
Den gibt's, ja, und da gibt es viele Dinge, die man da dagegen tun muss. Und dass da Frauen eh mit Nachteilen kämpfen müssen. Erst das Thema Vorurteile, na womöglich wird die schwanger, das Vorurteil von Arbeitgebern.
Gibt kein gutes Alter sozusagen.
Ja, dann das Thema, aber dann sind die Kinder krank und dann muss sie jetzt ausbleiben und auf die Eltern muss auch schauen. Also dieses nächste Vorurteil. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das Ansprechen von diesen Einschränkungen, auch Belästigungen letztlich mit der Hitzewallung, mit den Schlafstörungen, wirklichen Einschränkungen, auch Belastungen gesundheitlich, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, was auch immer, dass das möglicherweise von den Frauen selbst auch deswegen nicht gern angesprochen wird, weil sie halt fürchten, dass das dann ein nächster Punkt ist, weshalb sie angeblich weniger leistungsfähig sind.
Ist sicherlich eine absolute Gratwanderung.
Also so gesehen, ja.
Es ist was Spannendes, dass du ansprichst, weil es gibt ja auch unter Frauen die Diskussion, redet man jetzt viel drüber oder machen wir uns schwächer dadurch, dass wir unsere Körperlichkeiten jetzt besprechen? Ich bin der Meinung, es hilft, wenn man weiß, anderen geht's auch so. Deshalb würde ich jetzt auch nicht in jedem Detail hier über meine körperliche Befindlichkeit sprechen wollen. Darum geht's ja, glaube ich, auch gar nicht. Sondern Es geht, glaube ich, einfach darum, es wahrzunehmen. Und es ist eben ein Drittel der Frauen ist so stark betroffen, dass es arbeitsmäßig einfach wirklich schwierig wird. Und das kann dich ganz raushauen aus diesem Arbeitsprozess.
Ja, also es gehört einfach dazu, das ist eben nicht irgendein Minderheitenthema, sondern es ist eine völlige Normalität. Und es ist jetzt auch nicht so ein Voodoo, wenn man diese Dinge weiß und versteht, darauf als Arbeitgeber Rücksicht zu nehmen. Sei das jetzt in der Arbeitszeitgestaltung zu sagen, okay, da gibt es jemanden, der hat Schlafstörungen und der, ich weiß es nicht, keine Ahnung, braucht eine Pause und braucht eine flexiblere Arbeitszeit und kann dann vielleicht später was machen oder heute geht es halt schlecht oder was auch immer. Oder das Thema auch der Möglichkeit, ich weiß es nicht, irgendwo aufzumachen, rauszugehen, wenn halt der Hitzeanfall kommt und so weiter. Meist ist es, glaube ich, für die Frau selbst ja scheinbar viel unangenehmer, als es die Umgebung wahrnimmt. Also aus Berichten weiß ich, dass die sagen, man hat das Gefühl, man zerfließt und jeder sieht das, obwohl es eigentlich eh niemanden auffällt oder so. Aber das sind einfach Dinge, die, ja, die gehören dazu und das muss man wissen. Da finde ich total gut, dass du da jetzt drüber redest und möglichst das alle hören, damit man damit umgeht und sagt, okay, gehört dazu, so sind wir Menschen. So ist es.
Und es betrifft ja auch ein paar Jahre. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine Frau dann ab einem gewissen Alter in der Ewigkeit quasi mit diesem Hindernis, weil sie bestimmte Bedürfnisse hat, weil sie schlecht schläft oder was auch immer, dann umgehen muss. Ich habe noch eine Zahl, weil du gesagt hast, Minderheit. Ich habe eine Zahl gefunden, bis 2030 wird die Hälfte der weiblichen Weltbevölkerung in den Wechseljahren sein. Also Frauen sind ja ein bisschen mehr auf dieser Welt als Männer. Wir werden immer älter als Gesellschaft. Insofern macht diese Zahl ja durchaus Sinn. Das heißt, Unternehmen...
Irgendwas stimmt an der Zahl nicht. Die Hälfte der Bevölkerung ist in den Wechseljahren.
Die weibliche
Welt. Ja, das glaube ich nicht. Weil wenn du sagst, es gilt nur einige Jahre, die sind die Wechseljahre, dann ist die Hälfte sozusagen ab einem Alter.
Ja, aber es geht ums Durchschnittsalter, ne? Dann. Müssen wir nachgoogeln.
Die Zahl erscheint mir merkwürdig, weil wenn ich alle Frauen
zwischen 0 und 80... Ich finde es ja beeindruckend, aber wahrscheinlich... Ja. Irgendwie, vielleicht ist sie auch falsch.
Vielleicht.
Weißt du was, ich werde das nachrecherchieren.
Ich könnte mir vorstellen, bei der Erwerbsbevölkerung mag es stimmen, bei der Gesamtbevölkerung,
glaube ich, das könnte der
die
Hund
alten
sein.
Frauen.
Ich werde das nachrecherchieren und wir werden das in den Shownotes richtigstellen.
Danke.
Gut?
Danke.
Ganz wichtig, auf jeden Fall. Es ist ja keine Hexerei, hast du gesagt, das stimmt absolut. Trotzdem kenne ich in Österreich eigentlich kaum einen Betrieb, wo es wirklich sowas wie eine Menopolicy oder irgendwas gibt. Und Großbritannien habe ich vorher schon erwähnt und da würde ich mit dir gerne jetzt auch nochmal hinschauen. Die sind ja, aus welchem Grund auch immer wahrscheinlich, es gab da auch so eine richtige Bewegung, die sind wirklich Vorreiter, was das betrifft. 30% aller Unternehmen haben da wirklich gezielte Richtlinien für Frauen in den Wechseljahren. Die haben das wirklich verstanden, dass man mit ganz wenigen und kleinen und günstigen Maßnahmen viel erreichen kann. Warum können das die Briten so viel besser als wir?
Ich vermute, dass das Thema einfach früher dort aufgekommen ist, weil es da halt Bewegungen gegeben hat in der Kommunikation. Die Iren haben es auch mittlerweile. Auch der öffentliche Dienst in Irland gilt da als vorbildlich. Wunderbar, ideal, dann hat jemand das Ganze schon erarbeitet, dann können wir es schnell übernehmen, so sehe ich das, ja.
Aber es ist nicht wirklich implementiert in österreichischen Unternehmen,
nein,
oder?
Nein. Möge sich das jetzt rasch ändern, das wäre, glaube ich, gut und wichtig. Ich werde das gern anregen. Wir haben uns vor allem in den Jahren 2021, 22 und auch 23 sehr viel mit Arbeitgeberattraktivität, nicht selbst das Unternehmen, sondern in österreichischen Unternehmen beschäftigt. Mhm. Das AMS hat eine eigene Betriebsberatungsschiene, wo wir über 1000 Betriebe im Jahr beraten, bei Themen, wo wir die Beratung zahlen für Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater, durchaus, ich sage jetzt angesehene Unternehmen wie etwa Deloitte, wo wir die Unternehmensberater bis zu 10 Tage zahlen, dass sie mit Unternehmen Themen bearbeiten, die Personalthemen sind, die auch uns wichtig sind. Mhm. Das kann Generationenmanagement sein, das kann altersgerechte Arbeitsorganisation sein, das kann Gender Pay Gap, innerbetriebliche Weiterbildung, alles Mögliche sein. Und in den Jahren 21, 22 und 23, wo es diesen großen Arbeitskräftemangel gab, war es das Thema Arbeitgeberattraktivität. Und da ging es auch um die Frage, sehr viel Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitgestaltung, Dienstpläne, Kinderbetreuungsthemen und so weiter. Und ich nehme das gern mit und reg das an. Ich vermute, meine frauenpolitische Abteilung kennend, haben die das schon getan, aber ich werde dem nachgehen.
Großartig. Und wir machen jetzt wieder eine kurze Werbepause. Gefühlschaos? Omnibiotik aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Die Teilzeit, die ist auch schon ein paar Mal vorgekommen jetzt bei dir und das ist auch, wenn man so diese ganzen Umfragen anschaut oder flexiblere Arbeitszeit, sagen wir das vor allem, ist das ein Wunsch von Frauen in dieser Phase? Ist das realisierbar, auch in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten, in denen wir ja gerade am Weg sind, aus deinem Sichtpunkt heraus, weil du hast wirklich den besseren Überblick und ist das etwas, womit man die Situation lösen kann oder ist das einfach nicht drin?
Also faktisch arbeiten ja viele Frauen in dem Alter Teilzeit, weil sie eben nicht aufgestockt haben nach den Babys oder nach der Babyzeit oder Kinderzeit. Also so gesehen gibt es das Phänomen schon. Wenn jetzt in der Umfrage, die du zitiert hast, zumindest ein relevanter Anteil von Frauen sagen, ich hätte gerne eine weitere Arbeitszeitreduktion wegen meiner Wechselbeschwerden.
Es geht mehr, ich habe es nicht ganz richtig ausgedrückt, es geht mehr auch um Flexibilität.
Ja.
Also wahrscheinlich eben, das hat damit zu tun, was du schon angesprochen hast, irgendwie, wenn man einfach ewig nicht gescheit schläft, eine Zeit lang, irgendwie, ja. Dann wird es schwierig.
Dann ist die Antwort, in vielen Jobs geht's, in anderen geht's nicht. Wenn ich eine Straßenbahnfahrerin bin, dann kann ich nicht sagen, so Freunde, ich fahre jetzt später oder so. Aber selbst da kann ein kluges HR-Management möglicherweise für betroffene Personen, ich sage jetzt irgendwie, eine Mittagspause länger machen, wenn es in gemeinsamer Abstimmung ist oder wie auch immer. Es gibt sicher wen, der mir schreibt und erklärt, warum das gar nicht geht. Aber
gibt's
manche Dinge gehen mehr, als man glaubt, wenn man Vorbilder sieht. Ich sage ein Beispiel. Es hat Industrie immer gesagt, es gibt nicht Teilzeit und Schichtarbeit. Das ist nicht möglich, weil das zu kompliziert im Schichtplan ist. Es war die Föst, die große Föst, die vorgemacht hat, wie es möglich ist. Und heute bringen wir als AMS diese Schichtpläne sozusagen auch in andere Industriebetriebe und sagen, Freunde, es ist kompliziert, aber es ist organisierbar. Und so gibt es schon Beispiele, wie die Dinge auch gehen. Aber ich möchte trotzdem noch einmal sagen, in dieser Umfrage sagen Frauen, dass ihre persönliche Lebenssituation verbunden mit dem konkreten Arbeitsplatz zu belastend für sie ist und dass sie deswegen etwas ändern wollen. Wie viel schöner wäre es, wenn sie nicht Arbeitszeit reduzieren, um sich wieder in Ordnung fühlen zu können, sondern möglicherweise der eine oder andere Ding am Arbeitsplatz anders gestaltet wird, wie in diesen englischen Beispielen, sei das, ich sage jetzt zum Beispiel Bereiche, wo es eine Dienstkleidung gibt, dass man sagt, na, man kann aber auch sich in einer Zeit, wo man sich nicht wohlfühlt, anders kleiden, lockerer kleiden.
Da gibt es ja auch Beispiele, Entschuldigung, bei britischen Supermärkten oder so, dass das einfach mal aus Naturmaterialien ist und nicht dieses ewige schreckliche Plastikgewand, ja, was schon per se grauslich ist, aber wenn du dann schwitzt, ist es halt noch ekelhafter.
Ja, oder einfach sagen, hey Freunde, ihr seid jetzt flexibler, weil ihr habt eine besondere Situation. Hm? Und das nächste Thema ist das Thema der Raumlüftung, der Kühlung, dass man mal rausgehen kann, durchlüften. Das andere Thema ist eben die Frage der flexibleren Arbeitszeit. Und da hat die Digitalisierung viel gebracht. Wenn es irgendwas Gutes an Corona gibt, dann würde ich sagen, war es der Digitalisierungsschub. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, nur zum Thema etwa Homeoffice zum Beispiel, 60% aller Beschäftigten in Österreich waren auch in Corona nicht im Homeoffice. Weil es gar nicht geht.
Weil es nicht geht.
Also wir tendieren immer, ich sage jetzt auch im Bereich Medien, Politik, zu glauben, jeder war im Homeoffice, weil es in unserem Umfeld möglich ist. Aber es gibt viele Berufe, wo es so nicht
geht. Ich war nicht im Homeoffice, ich war im Fernsehstudio, das ging auch nicht. Aber das stimmt nicht. Im ganz schlimmsten ersten Lockdown haben wir uns wirklich von zu Hause gemeldet, ganz kurz.
Ja.
Nein. Aber das war halt wirklich
Ich erinnere mich, wenn man bei euch eingeladen war, ist man im ORF alleine in einem Lift da in den, glaube ich, 5. oder 6. Stock gefahren, um dann in einem Studio alleine zu stehen, sich selbst zu schminken.
Und getestet wurde man auch immer. Ja. Nein, das wollen wir nicht zurück.
Nein.
Auch wenn manche Digitalisierungsgeschichten, so wie du gesagt hast, irgendwie vielleicht vorangetrieben worden sind. Ich glaube, das Spannende oder das, warum dieses Thema auch so viele aufregt oder betrifft, ist, weil sich eben dann so ab einem gewissen Arbeitsalter mehrere schlechte Erfahrungen bei Frauen einfach auch mischen. Du hast das eh schon angesprochen. Ja, es gibt kein richtiges Alter. Es ist ja immer noch so, dass sich die Frauen zum Großteil um die Kinder kümmern und da involviert sind. Und irgendwann einmal kulminiert das dann und man hat das Gefühl, immer muss ich das ausbaden. Irgendwie, warum gibt es immer noch keine Gleichheit und gleich verdienen tue ich auch immer noch nicht? Ja, weil Altersdiskriminierung gibt es ja gegen Männer genauso am Arbeitsmarkt.
Ja, es ist ganz interessant. Tatsächlich zeigt sich in den Zahlen, dass manche Phänomene zwischen den Geschlechtern unterschiedlich sind. Ich sage ein Beispiel. Langzeitarbeitslosigkeit, das haben wir lange nicht gewusst, erst später herausgefunden. Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel ist bei Männern problematischer als bei Frauen.
Warum?
Das haben wir auch lange überlegt. Also die Arbeitsmarktchancen von Menschen, die lange arbeitslos sind, sind bei Männern schlechter als die verglichen von Frauen, wenn sie lange arbeitslos sind. Und der Grund ist ein relativ trivialer. Bei Frauen sind es wir als Gesellschaft gewöhnt, dass Frauen mehrere Jahre vom Arbeitsmarkt weg sind. Weil das Kinder oder Pflege oder warum auch immer. Da ist es von Arbeitgebern irgendwie akzeptiert und kein Problem. Bei Männern ist das irgendwie noch immer ganz, ganz komisch. Und das führt dann dazu, dass tatsächlich Langzeitarbeitslosigkeit bei Männern die Chancen noch einmal mehr reduziert. Trotzdem ist es nicht so, dass man jetzt eine über 50-jährige Frau, die langzeitarbeitslos ist, locker vermitteln. So ist es auch nicht. Aber es ist relativ gesehen, haben sie da einen minimalen Vorteil. Mhm.
Da gab es unlängst einen sehr beeindruckenden Bericht auf Ö1 von einer über 50-jährigen hochqualifizierten Frau, die geschildert hat, wie viele Bewerbungen sie geschrieben hat und es kam nicht mal irgendwas zurück. Auch hier in dem Podcast haben Frauen, weil wir kommen immer so natürlich zu diversen Themen in den Gesprächen und streifen den Arbeitsmarkt, dann sage ich immer, der Arbeitsmarktexperte, aber ich sage in Zukunft, der Wechseljahrexperte, Johannes Kopf, kommt dann auch noch zu mir. Und die einfach erzählt hat, ja, sie ist einfach zu alt und sie kommt nicht weiter. Und das ist mein nächstes Stichwort vielleicht auch, um das noch mit dir kurz zu besprechen, weil Wechseljahre natürlich auch etwas ist, das mit einem gewissen Alter zu tun hat. Und Alter gilt in unserer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt als etwas wahnsinnig Vorteilhaftes, statt dass man sagt, gerade was die Arbeitswelt betrifft, man hat unglaublich viel Know-how und man ist vielleicht auch schon ein bisschen gelassener, weil das sieht man ja auch beim männlichen Arbeitnehmern. Aber am gewissen Alter schmeißt es einfach viele Menschen dann aus diesem Arbeitsmarkt hinaus.
Ja, ich möchte ein bisschen nicht widersprechen, aber doch ein bisschen differenzieren. Ältere haben an sich nachhaltigere Dienstverhältnisse. Sie werden weniger gekündigt als Jüngere.
Weil sie auch geschützt sind.
Weil sie geschützt sind und auch weil sie länger im Unternehmen sind. Das heißt, es gibt, ich sage jetzt auch mehr Commitment. Also wenn man abbaut, baut man in der Regel eher die ab, die erst kürzer da sind.
Sozusagen. Aber ich kenne genug Beispiele von Menschen, die dann so die letzten Jahre vor der Pension vielleicht mit dem sogenannten goldenen Handshake oder wie immer man das nennt, auf die Seite.
Aber du argumentierst jetzt mit anekdotischer Evidenz und ich mit Statistiken.
Natürlich.
Okay?
Natürlich.
Also nach den Zahlen her sind die Dienstverhältnisse weitaus nachhaltiger und länger. Jetzt kommt das Aber. Es gibt ein großes Aber. Aber wenn sie den Job verlieren, haben sie ungleich größere Schwierigkeiten, wieder einen zu finden als Junge. Eine Soziologin hat das einmal, finde ich, wunderbar Instant-Aging-Effekt genannt. 50-Jährige sind in den Betrieben eigentlich in der Regel geschätzte Expertinnen und Experten mit viel Erfahrung oder Führungskräfte. Und in dem Sinn kein Problem eigentlich. Wenn sie aber den Job verlieren, sind sie am nächsten Tag alte Leute, die kaum jemand nimmt. Und das war der Instant-Aging-Effekt. Wir haben eine Studie gemacht im Jahr 2023. Wie ich die vorgestellt habe der Öffentlichkeit, habe ich am Beginn der Pressekonferenz mich entschuldigt. Und was war diese Studie? Wir haben 800 erfundene Bewerbungen verschickt. Erfundene Lebensläufe, erfundene Anschreiben mit KI-Fotos und haben uns auf offene Stellen beworben über ein Forschungsinstitut und haben die Personen haben immer gut gepasst auf die offenen Stellen und unterschieden haben sie sich nur dadurch, dass es eine 52-jährige weibliche Testperson gegeben hat und eine 35-jährige.
Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Genau, und dann haben wir, saß ein netter Forschungskollege, der gesagt hat, der war schon ein bisschen wookie, weil er hat, also in diesem Fall, das war bei den Männern, sonst war seine Kollegin, die es gemacht hat in der Forschungsinstitut, die hatten 4 Handys vor sich und wenn dann wer angerufen hat, haben sie sich immer anders melden müssen, nämlich als der mit auch einem anderen Namen sozusagen.
Die Stimme dem Alter anpassen
und so. Genau, und also erstens einmal haben wir herausgefunden, die Firmen haben praktisch immer erst die 35-jährige Person angerufen und dann die 52-jährige. Und in einer relevanten Anzahl an Fällen auch nur die 35-jährige Person. Mhm. Und das ist klare Altersdiskriminierung, von der ich behaupte, dass viele Firmen das gar nicht bewusst machen. Die sind nicht alle böse und sagen, ah, die Alten.
So. Diskriminierung passiert ja ganz oft unbewusst.
Ganz genau. Es ist die These, weniger leistungsfähig, wer weiß, vielleicht mehr krank. Naja, wie lange bleibt die noch? Ich suche ja wen für langfristig und so.
Ist teurer auch ein Argument?
In diesem Fall war es keines. Auf das haben wir geachtet. Mhm. Das war, in 2 Branchen haben wir es ausprobiert, Elektroinstallation und Lebensmittelhandel. Und bei beiden werden Vordienstzeiten nur im Umfang von 7 Jahren angerechnet. Was bedeutet, dass das Gehalt gleich gewesen wäre.
Ja, spannende Geschichte, die viele Frauen oder auch Männer in diesem Alter erzählen können. Man muss ja ein Thema dann auch immer gesamtgesellschaftlich anschauen, auch bei diesem Thema, um das hier in diesem Podcast geht. Und ich möchte zum Schluss nochmal auf Großbritannien und so zurückkommen und all das, was du gesagt hast, das hat so perfekt geklungen, als nehmen wir das doch und setzen wir das einfach um. In Großbritannien gibt es da schon auch durchaus übergeordnete Richtlinien und ist die Politik auch damit beschäftigt. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch recht eine Debatte gerade, auch auf Bundestagsebene und so. Was wäre da dein Wunsch an die Politik diesbezüglich?
Also auch in Großbritannien gibt es kein Gesetz.
Kein Gesetz, nein,
verpflichtend ist. Ja. Der Arbeitgeber, öffentliche Hand, könnte es dem eigenen Betrieben sozusagen anschaffen. Finde ich gut. Und ich habe schon erzählt, wir haben es im AMS in mehreren Bereichen, aber wo wir sicher auch noch mehr tun könnten. Es geht insbesondere um auch die Schulung der männlichen Führungskräfte. Das ist ein ganz relevantes Thema, dass die einfach sich ja damit beschäftigen müssen, damit sie das Thema verstehen. Und noch einmal, es ist jetzt kein Voodoo, wenn man den Maßnahmenkatalog durchliest, ist jetzt nichts drin, was man...
Auch keine teuren Maßnahmen, ja. Das ist ja das. Aber genau. Maßnahmen, die klein sind und viel bewirken
können. Das Zweite ist halt, ja, vieles, das auch der öffentliche Hand hat, verbreitet sich dann auch woanders. Es gehört eingebaut in Audits, Beruf und Familie und solche Sachen. Wunderbar, schade, dass so lange dauert hat, setzen wir es um.
Ja, bei dem habe ich nichts hinzuzufügen. Oh ja, doch, hier war allerletzte Frage an dich, weil da kommst du mir auch nicht aus und ich bin sehr neugierig, weil ich frage jede Gesprächspartner in diesem Podcast am Ende nach ihrem ganz persönlichen Menotipp. Das ist natürlich jetzt sehr spannend, was da von einem Mann kommen wird.
Wenn man was Nettes anschauen will, findet man mit wenn ich es jetzt sage, ohne Recherche, ich habe ein bisschen geschaut, aber findet man, es gibt einen Coversong von Bohemian Rhapsody, Menopause Rhapsody heißt.
Wie cool.
Ja, der wirklich gut ist auf YouTube und viele Millionen Klicks hat. Das ist etwa, das Thema auch irgendwie musikalisch lustig zu betrachten.
Legst du das dann auf, wenn das DJ unterwegs ist?
Nein, aber ich lege auch nicht Bohemian Rhapsody auf. Das ist ein fantastischer Song, aber jetzt nicht wirklich ein Tanzsong. Aber als persönlicher Tipp, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisierend, aber wir leben in einer Arbeitswelt, wo man Menschen auch annehmen kann, wie sie sind mit ihren Dingen. Und dazu gehört, dass man, wenn es jemandem anderen, warum auch immer, mal nicht so gut geht, je nachdem, wie nah man sich, dass man den einmal umarmt oder ich jetzt die Hand gibt oder einfach signalisiert, hey, ist okay, das wissen wir. Und das ist, glaube ich, mein persönlicher Menopause-Tipp. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema, wenn Sie Arbeitgeber sind und dann gehen Sie wertschätzend mit Ihren Kolleginnen um. Punkt.
Vielen lieben Dank, Johannes Kopf, Chef des Arbeitsmarktservice und Wechseljahr-Experte, wie ich gelernt habe.
Vielen herzlichen Dank, das ist eine große Ehre. Ja, danke.
Danke dir.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.